Guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Nienburger Straße. Guten Morgen zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, was sagt man heute? Frohe Pfingsten oder so etwas. Heute ist Pfingsten, Sören hat es schon gesagt. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Pfingsten gibt es Geschenke. Also jedenfalls beschenkt Gott uns an Pfingsten. Und zwar nicht nur die Pfingstler und nicht nur die Charismatiker oder nicht nur die Taubenzüchter, könnte man denken. Es gibt Geschenke für alle. Für alle, die Jesus als ihren Herrn in ihrem Leben angenommen und bezeugt haben. Es gibt Geschenke, die begeistern. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Und das ist wirklich ein Grund zu feiern. Und ich freue mich darüber, dass wir heute Pfingsten feiern können. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Findet ihr es nicht auch total schwer, Pfingsten zu feiern? Es gibt ja keinen Pfingstbaum, den man schmücken kann wie an Weihnachten. Oder Pfingsteier, die man im Garten suchen kann. Und ich finde, es gibt auch nicht so wirklich viele Pfingstlieder, die man an diesem Tag singt. Und für die, die gern so dekorieren zu Hause, ich finde es auch richtig schwierig, was dekoriert man denn zu Hause an Pfingsten? Pfingstrosen, das ist so das Einzige, was es irgendwie gibt an Pfingsten. Und für mich kam dazu, dass ich das als Kind und als junge Frau auch immer ein bisschen schwierig fand, mit dem Heiligen Geist irgendwie warm zu werden. Als Kind habe ich mir den Heiligen Geist vorgestellt als so eine Mischung aus einer Taube und dem kleinen Schlossgespenst oder Huibu oder so. Irgendwas so nebulöses, mysteriöses, bisschen magisch. Und irgendwie hat mir das ein bisschen Angst gemacht. Und ich habe auch nicht so richtig Ideen, wie man Pfingsten gut feiern könnte, auch mit Kindern nicht. Also eine Geisterparty machen fände ich irgendwie ziemlich daneben, obwohl es um den Heiligen Geist geht. Und Tauben jagen oder sowas ist ja irgendwie auch Quatsch. Also wenn ihr Ideen habt, wie man Pfingsten mit Kindern feiern kann, dann kommt gerne auf mich zu. Ich bin sehr offen für eure Ideen. Inzwischen bin ich großer Fan des Heiligen Geistes. Und ich bin oft traurig, dass er eigentlich so wenig Beachtung findet. Gott Vater, sein Sohn Jesus Christus, das können wir irgendwie mehr greifen. Das hat eine große Bedeutung in unserem Leben. Aber der Heilige Geist ist immer noch so ein bisschen schwierig. Er, der Heilige Geist, oder sie, die Kraft Gottes? Im Hebräischen heißt der Geist Gottes Ruach und ist dort ein weibliches Wort. Ruach, der Atem Gottes, die Kraft Gottes, eigentlich die Geistin. Auch das griechische Wort im Neuen Testament Pneuma ist weiblich. Und viele sagen, darin spiegelt sich auch so ein bisschen die weibliche Seite Gottes wider. In dieser Geisteskraft im Heiligen Geist. Aber er oder sie, wie auch immer, ich möchte euch heute Morgen einladen, den Heiligen Geist, die Geisteskraft, ein bisschen besser kennenzulernen oder neu zu entdecken. Und vielleicht ein neues Bild zu finden, neue Bilder finden, die beschreiben, was diese Geisteskraft eigentlich tut oder was ihr Wesen ausmacht. Und ich kann euch sagen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen. Die ganze Bibel ist voll von Bibelstellen über den Heiligen Geist und was dieser Geist tut. Und ich habe heute nur ein kleines Kapitel herausgesucht aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Das 8. Kapitel des Römerbriefes wird auch das Hohelied der Hoffnung genannt. Denn dort ist viel von der Hoffnung die Rede. Und ich lade euch ein, zu Hause nochmal nachzulesen, das ganze Kapitel zu lesen. Es ist aber lang, deshalb mache ich heute nur, picke ich mir so ein paar Verse daraus. Drei Gedanken zu dem Geist Gottes, wie er in Römer 8 beschrieben ist. Der erste Gedanke: Gottes Geist wohnt in uns. Römer 8, Vers 9. Ich lese aus der Basisbibel. Ihr seid nun nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Denn der wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, gehört auch nicht zu ihm. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wusstet ihr das? Wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, gestorben ist, damit wir frei sind und auferstanden ist, damit wir leben können, wenn wir unser Leben auf diesen Glauben bauen, dann, so heißt es ihr, haben wir einen kleinen Mitbewohner. Dann wohnt dieser Ruach in uns, die Kraft Gottes. Und das ist dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. So heißt es auch ein paar Verse weiter. Das ist ein Geist, der richtig viel Kraft hat, der lebendig macht. Und das ist derselbe Geist, der damals, ganz am Anfang der Bibel, bei der Schöpfungsgeschichte, den Menschen lebendig gemacht hat. So ein Klumpen Erde und dann hat Gott da reingepustet mit seinem Atem. Und der Mensch ist entstanden. Da steckt richtig viel Power drin. Hier steckt auch richtig viel Power drin. Eine Banane. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wie viel Zucker, Kohlenhydrate und so weiter die hat. Aber ich weiß, wenn mein Kreislauf so richtig unten ist und ich merke, ich brauche Zucker, ich brauche Power, dann esse ich eine Banane. Und wir haben bei Startup, als wir das Thema Heiliger Geist hatten, hat jeder so eine Banane vor sich gehabt vorm Bildschirm. Wir mussten ja online machen. Und wir haben überlegt, wie viel Kraft eigentlich in Gottes Geist steckt. Und dann haben wir mit dem Edding nachher draufgeschrieben, was wir vom Heiligen Geist erbitten. Und wir saßen alle mit der Banane vorm Bildschirm. Und wir haben das Experiment gemacht, wie es wäre, immer da, wo wir vom Heiligen Geist reden, nicht das Wort Geist zu benutzen, sondern Kraft oder Power, um uns bewusst zu machen, dass da richtig viel Kraft drin steckt und dass das nicht so ein Gespenst ist oder sowas Komisches, Nebulöses, sondern dass das wirklich lebensverändernde Kraft ist. Und vielleicht sind das diese Bilder, die uns manchmal helfen, das mehr zu begreifen, was Gottes Geist eigentlich ist. Power, Atem Gottes oder meinetwegen Banane. Und vielleicht helfen euch noch andere Bilder. Sauerstoff. Lebenskraft. Beatmungsgerät. Oder vielleicht eher von der technischen Seite. Oder fürs Auto, die gerne Auto fahren, Treibstoff, das Benzin oder der Akku, das Ladegerät, der Energy Drink, der Kaffee. Ich weiß nicht, was euch Power gibt, was euch so richtig viel Energie gibt. Der WLAN-Verstärker, keine Ahnung. Bei meiner Tochter Hanne wäre es auf jeden Fall der Traubenzucker-Lolli. Den braucht sie manchmal nach dem Mittagsschlaf, wenn sie noch ganz, ganz müde ist und irgendwie so ein bisschen Kraft braucht, dann ist der Traubenzucker-Lolli so ihr Energy-Drink, um sie lebendig zu machen. Überlegt doch das nächste Mal beim Beten mal, welches Bild für euch passt, was euch Power gibt und was euch wirklich so Kraft gibt. Und zwar besonders da, wo wir selber schwach sind, wo wir unperfekt sind, menschlich eben. Da dürfen wir uns darauf verlassen, dass dieser Heilige Geist wirklich in uns wohnt. Und wohnen heißt, er kommt nicht mal kurz zu Besuch oder ist da irgendwie in einem schönen Augenblick da oder nur Sonntagmorgens, sondern das ist seine angemeldete Hauptadresse oder wie heißt das, Hauptwohnsitz. Ich habe mir immer vorgestellt, Gottes Geist wohnt im Himmel und ab und zu kommt er mal runter oder so. Aber hier in Römer 8 steht, der wohnt in uns. Das ist nicht weit weg. Warum zapfen wir das so wenig an, diese Kraft? Ich möchte uns ermutigen, dass wir den Zugang zu unserem eigenen Herzen vielleicht wieder freiräumen und in uns hineinhorchen und zu spüren, was da in uns steckt. Der zweite Gedanke, Gottes Geist ist ein Geist der Kindschaft und nicht der Knechtschaft. Ein paar Verse weiter, ich lese die Verse 14 bis 16. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt uns und unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Vielleicht horchen wir manchmal in uns hinein und hören Stimmen, die uns sagen, das ist richtig, das ist falsch, das solltest du lieber nicht machen. Oh, lass da lieber die Finger davon. Davor solltest du Angst haben. Aber das ist nicht Gottes Geist, der so zu uns spricht. Gottes Geist macht uns keine Angst, sondern er macht uns frei. Wir sind keine Sklaven oder Dienstmägde oder Roboter, sondern er macht uns zu Kindern. Und Kinder zeichnen sich im besten Fall dadurch aus, dass sie ganz, ganz starkes Vertrauen zu ihren Eltern haben, dass sie von ihren Eltern alles erbitten und dass sie auch wissen, dass sie ohne ihre Eltern aufgeschmissen sind. Sie lernen laufen und wollen auch mal abhauen. Aber zum Beispiel die Hanne kommt spätestens dann, wenn ein Hund ihr entgegenkommt auf dem Gehweg, ganz, ganz schnell wieder zu Mama oder zu Papa und will auf den Arm. Was bedeutet das für dich, Kind zu sein? Wirklich Kind zu sein? Vielleicht kennt ihr diese Bändchen noch aus dem Krankenhaus. Ich glaube, die wenigsten von euch haben das noch von ihrer eigenen Geburt. Aber da steht euer Name drauf und euer Geburtsdatum oder sowas Ähnliches gab es bestimmt im Krankenhaus. Und das hat uns gezeigt, dass die kleine Hanne zu uns gehört. Dieses kleine Bändchen, was sie direkt nach der Geburt bekommen hat. Und eigentlich tragen wir alle so ein kleines Bändchen, wo drauf steht, du bist ein Kind Gottes. Der Heilige Geist, Gottes Geisteskraft, erinnert uns immer wieder daran, du bist mein geliebtes Kind. Du darfst Papa zu mir sagen. Du darfst so sein, wie du bist. Ich hab dich lieb. Du gehörst zu mir. Komm auf meinen Arm, wenn du Angst hast. Du musst nichts leisten, keinen besonderen Eindruck machen, nicht irgendwie besonders fromm sein. Du musst auch nicht so tun, als wärst du perfekter Christ oder perfekte Christin. Deine Gefühle sind okay und auch deine Zweifel. Egal was ist, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Und der dritte Gedanke, durch Gottes Geist dürfen wir einfach mal die Klappe halten. Verse 26 bis 28. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen sollen. Doch der Geist tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Das geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Heute Heute an Pfingsten denken wir an das Wunder in Jerusalem, bei dem Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wir haben es vorhin gehört, die kleinen Feuerzungen auf dem Kopf, die verschiedenen Sprachen, in denen alle Gott anbeten konnten. Und ich stelle mir das als ein ziemlich lautes Ereignis vor. Feuer, Sprachengewirr, alle jubeln, alle lallen, steht auch in der Bibel. Also da war richtig was los. Aber manchmal ist uns selber nicht nach Jubeln und Singen zumute. Manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal werden wir sprachlos angesichts dessen, was gerade los ist in der Welt. Und manchmal haben wir auch keine Erklärung für das, was gerade in unserem Leben passiert oder in dem Leben unserer Freunde, unserer Kinder, in dieser Welt. Und dann schaffen wir es gerade noch so zu seufzen und zu stöhnen über das, was uns Sorgen macht oder das, was uns gerade nervt. Inzidenzen, Masken, Tests, Krankheit, Tod, Insolvenz, Distanz, Quarantäne, Zukunftssorgen, Kraftlosigkeit, Einsamkeit, Fragen, keine Antworten. Aber hier in Römer 8 steht, wir sind damit nicht alleine mit unserem Seufzen und Stöhnen. Ein paar Verse vorher, in Vers 22, heißt es, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen. Und nicht nur sie, uns geht's genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen und trotzdem seufzen und stöhnen auch wir in unserem Inneren. Also alle seufzen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was denkt ihr, wie oft am Tag seufzt ihr? 3-mal, 10-mal oder 100-mal? 100? Okay. Aber auch außerhalb von Corona-Pandemien? Genau. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein erwachsener Mensch ungefähr alle 5 Minuten unbewusst seufzt. Also ungefähr 100-mal am Tag, sagen wir mal, in der Zeit, in der man wach ist. Wir seufzen bei Stress oder bei Müdigkeit oder bei Trauer, aber manchmal auch bei Glück oder Zufriedenheit oder Genuss oder Erleichterung oder wenn wir staunen. Und jemand hat mal so schön gesagt, Seufzen ist der Stuhlgang der Seele. Also wenn ihr jetzt nicht eure Masken aufhättet und wir diese Pandemie hätten, würde ich sagen, seufzt mal so richtig, richtig tief. Und genau, das könnt ihr ja nachher draußen bitte machen. Seufzen ist richtig notwendig für uns, für unseren Kreislauf und für unser Gehirn. Man vermutet, dass sonst nicht genug Sauerstoff hier oben ankommt im Gehirn. Also wir müssen ab und zu mal so richtig viel Luft rauslassen und frischen Sauerstoff reinlassen, damit unser Gehirn versorgt ist und wir nicht hyperventilieren. Durch die Corona-Pandemie ist es uns, finde ich, noch mal sehr bewusst geworden, wie wichtig dieses Atmen ist und dieses tiefe Luftholen, nicht nur das Oberflächliche. Und viele von euch haben mir erzählt, dass gerade dieses Masketragen in der Schule, den ganzen Tag in der Schule, dass das echt extrem anstrengend ist und dass sie sich immer sehnen nach dem Moment, wo sie das Ding runterreißen können und einfach ganz, ganz tief Luft holen können. Upsala. Ich mache keine Schleichwerbung, aber manche Lutschpastillen, die machen auch so ein bisschen frei. Ne? Wenn man die nimmt und die sind so richtig voller Kraft, dann kriegt man auch plötzlich ganz, ganz viel Luft. Mehr als man haben wollte. Und genau, vielleicht sind das solche Lutschpastillen, die uns auch daran erinnern, dass wir mit Gottes Geist ganz tief Luft holen können. Ganz tief seufzen können. Und hier im Römerbrief sagt Paulus eigentlich, Leute, es wird euch auch passieren, dass euch die Luft ausgeht. Dass ihr nicht mehr aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft weitermachen könnt. Dass ihr einfach nur noch seufzen könnt. Und dass ihr noch nicht mal mehr wisst, was ihr beten sollt. Und das ist hier nicht an irgendwie Heiden geschrieben oder an Leute, die Gott gar nicht kennen oder ganz frisch bekehrt sind, sondern an Leute, die schon richtig lange mit Gott unterwegs sind und die eigentlich wissen müssten, wie man betet. Und er sagt, manchmal fehlen uns die Worte. Wir sind sprachlos. Und wisst ihr was? Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist gut so. Da, wo wir schwach sind, kann Gott wirken. Ich lese den Vers 26 nochmal. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht mal, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Wenn wir keine Ahnung haben, was gerade wirklich dran ist oder was wir denken, beten, sagen sollten, dann ist es gut, einfach mal die Klappe zu halten. Gottes Geist wird für uns beten, eintreten. Und Gottes Geist kann für uns Worte finden oder Bilder, manchmal auch nur Gefühle, die wir selber gar nicht finden würden. Und ich stelle mir das ein bisschen lustig vor, wenn wir das nächste Mal im Hauskreis oder im Gebetskreis oder bei unserer stillen Zeit da sitzen und alle nur seufzen. Oder einfach beim Einatmen und beim Ausatmen Gottes Geist Raum lassen. Einfach nur zu sagen, Gott, du bist da. Oder gar nichts zu sagen. Einfach nur atmen und zu wissen, Gott kennt mein Herz. Gottes Geisteskraft betet für uns. Ruach, der Atem Gottes. Sie wird das übersetzen. Und damals beim Pfingstwunder heißt es in der Apostelgeschichte ganz schön an einer Stelle, sie verstanden einander. Die haben in ganz vielen verschiedenen Sprachen geredet und durcheinander, aber da steht, sie verstanden einander. Und Gott wird uns auch verstehen. Sein Geist ist ein Geist der Verständigung, der Empathie, wie man heutzutage sagt. Wir wissen, wir sind verstanden, wir fühlen uns verstanden. Gott weiß, was wir meinen. Und wir wissen, Gott liebt uns. Und im besten Fall haben wir dann auch Verständnis für den, der neben uns sitzt. Und manchmal auch ohne Worte. Ich verstehe dich, ich seufz einfach mal mit dir mit. Manchmal ist es gut, wenn uns die Worte fehlen. Denn Worte können auch verletzen und verurteilen. Ich selber denke ganz oft, ich weiß es besser. Ich bin Erstgeborene, meine Geschwister sind nach mir gekommen. Und dann bin ich auch noch mit einem Erstgeborenen verheiratet. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, worüber wir in unserer Ehe am meisten streiten. Darüber, wer Recht hat. Das ist total albern. Und ich finde es auch total überflüssig, aber es ist so schwer abzustellen. Ich weiß doch, wie das geht. Und ich weiß das vor allen Dingen besser. Und ich habe das Gefühl, manchmal geht es uns beim Beten auch so, dass wir eigentlich schon wissen, was Gott tun sollte. Und dass wir es irgendwie auch besser wissen als Gott. Und beim Beten kann man das auch sehr schnell lernen, dass man so Worte benutzt, die irgendwie sich fromm anhören oder gut ankommen. Aber darum geht's nicht. Einfach still werden vor Gott. Wir haben das am Freitag ausprobiert mit unseren Start-up-Teams und eigentlich wollten wir eine Stunde und nachher waren es fast anderthalb zu beten und zwar kein Wort dabei zu sagen. Und ich glaube, es ging allen so, die Zeit war zu kurz nachher. Es war ganz, ganz angenehm und wir hatten Zeit, einfach vor Gott zu kommen. Und beim Stillwerden geht es nicht nur darum, einfach nur die Klappe zu halten, sondern auch loszulassen. Die Vorstellung von dem, wie Gott handeln sollte, was er tun sollte, was er lassen sollte. Wie oft lassen wir Gott wirklich Raum in unserem Leben zu wirken? Gottes Geist springt ein, auch da, wo wir nicht mehr glauben können. Gottes Beatmungsgerät übernimmt für uns. Er glaubt für uns, er betet für uns, er seufzt für uns. Er weiß, was in unserem Herzen vorgeht. Und er kennt uns besser, als wir das tun. Trauen wir uns, loszulassen? Uns fallen zu lassen? Trauen wir uns zuzugeben, dass uns die Worte fehlen, dass wir sprachlos sind, dass wir manchmal nicht wissen, was gut ist? Trauen wir uns zu schweigen und dem Heiligen Geist Raum zu geben? Ich wünsche mir das. Und ich lade euch ein, Gottes Gegenwart wirklich zu suchen. Und vielleicht wird das unser Gebetsleben verändern, so ähnlich wie dieses kleine Video uns das zeigt.